Wenn du an die Leinwand schaust, dann merkst du dir vielleicht, irgendwie kommt das Thema vielleicht so 3 Jahre zu spät. Das war doch sonst so heiß diskutiert. Aber manchmal können wir in Ruhe etwas viel besser betrachten. Und zudem ist das Thema auch in der jetzigen Zeit weiterhin aktuell, denn in der Gesellschaft stellt sich die Frage, welche Einflussnahme ist vertretbar? Wie kann ich meine Interessen durchsetzen? Und die Gefahr in einer akuten Situation besteht immer darin zu sagen, ich habe meine Sicht und jetzt sammle ich Argumente, um das zu vertreten, was ich eigentlich schon die ganze Zeit denke. Ich lasse also nicht den Text zu mir reden, sondern ich habe meine Überzeugung und jetzt suche ich Unterstützung dafür. Aber im Zusammenhang des Römerbriefes kommt dieses Thema als eine Anwendung des Glaubens auf das tägliche Leben. Und ich möchte, dass wir Römer 13, die ersten 7 Verse lesen. Dort heißt es, Römer 13, Vers 1, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer dem die Steuer, den Zoll dem der Zoll, die Furcht dem die Furcht, die Ehre dem die Ehre gebührt. Ich werde das eigentlich ein bisschen zusammenfassen, danke. Und denke, die Hauptaussage ist eindeutig zu sagen, ordne dich der Regierung unter. Und weil ich weiß, dass das ein diskutiertes Thema ist, werden wir so machen, ich werde den Vortrag halten, ich werde die Predigt halten, werden am Abschluss ein Lied singen und anschließend werde ich hier für eine Viertelstunde hier vorne bleiben. Und wenn du sagst, danach habe ich noch eine Frage, wir nehmen die nicht zwischendurch, aber kannst gerne anschließend noch mit mir reden. Aber wir haben den Text gelesen und sehen, das ist eine allgemeine Anweisung, welche immer wieder mit Begründung unterstützt wird. Kapitel 13, Vers 1, denn es ist keine staatliche Macht, außer die von Gott verordnet. Vers 3, denn die Regenten und so weiter. Also es wird begründet. Und wir wollen 3 Gründe sehen, warum das der Fall ist. Zuerst, Gott hat die Regierung eingesetzt. Wir haben gesehen, es gibt keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Und er betont dieses, es gibt keine, jede Regierung, auch die Kaiser Roms, sind von Gott eingesetzte Autoritäten. Wir haben schon in 1. Petrus 2 vorhin gelesen, dort hieß es, ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen. Sei es dem König als Oberherrn oder dem Statthalter als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Und häufig nutzen wir das und sagen dann, ja, siehste, denn sie sollen ja das Gute loben. Wenn sie es nicht tun, dann muss ich das auch nicht unbedingt machen. Ein paar Verse später in Vers 18, was hier schon an der Leinwand steht, da geht es um eine andere Autorität, nämlich die von Herren. Damals gab es noch die Sklaverei, die Bibel heißt es nicht gut, sondern sie beschreibt einfach, was damals war und hat es geregelt. Und dort hieß es, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Das heißt, auch wenn die Autoritäten verkehrt liegen, egal ob es jetzt Herren waren oder auch Regierende, haben wir trotzdem diese Verantwortung. Oder so formuliert, selbst wenn die Gesetze nicht immer richtig sind, sind wir dennoch verantwortlich, richtig zu reagieren. Okay? Nur weil jemand anders seiner Verantwortung nicht nachkommt, entbindet uns nicht unserer Verantwortung. Ja? Sondern ich bin immer noch für mich und meine Reaktion verantwortlich. Ja? Kannst dir auch nicht sagen bei der Arbeit, mein Kollege kam auch zu spät, also darf ich auch zu spät kommen. Oder der hört früher auf oder überzieht seine Pausen, deswegen darf ich das auch. Wenn ich mein Gehorsam davon abhängig mache, ob mir das Gebot gefällt oder nicht, dann ordne ich mich nicht unter. Ja? Stell dir vor, nochmal auf die Arbeit bezogen. Ja? Die Angestellten tun nur das oder folgen nur der Anweisung, wenn ihnen die Anweisung gefällt. Ja, ich weiß, einige von euch schreiben zum Beispiel die Arbeitspläne, die Dienstpläne. Ja? Stell dir vor, jemand sagt, nee, dass ich auf dem Samstag arbeiten muss, gefällt mir nicht, ich komme einfach nicht. Ja, es wäre kein Unterordnung mehr, du könntest es nicht umsetzen. Okay? Das heißt, Unterordnung zeigt sich nicht, wenn wir uns einig sind, sondern im Umgang mit Differenzen. Wenn ich meine Kinder auffordere und sage, kommt, zieht euch bitte eure Sandalen an, wir gehen Eis essen. Da habe ich nie ein Problem mit Unterordnung. Nie. Die tun immer gleich, was ich sage. Wenn die Anordnung eine andere ist, dann sieht das manchmal anders aus. Okay? Unterordnung zeigt sich nicht, wenn ich das tun kann, was ich tun möchte, sondern zeigt sich dann, wenn die Entscheidung eine andere ist, als das, was ich tun möchte. Und deswegen ist es wichtig, wir müssen zwischen der inhaltlichen Position und der formellen Position oder der Position des der hierarchischen Position unterscheiden. Ich kann mit einer Position, einer inhaltlichen Position, die jemand einnimmt, sagen, das sehe ich nicht so. Aber du musst trotzdem deren Position bei der Arbeit oder in der Gesellschaft anerkennen. Und Gott sagt dieses hier nicht nur, um uns dort irgendwie einzuengen, sondern weil das seine Aufforderung ist. Sagt, er hat dieses eingesetzt. Ich kann anderer Meinung sein und eine Person bzw. ihre Position trotzdem respektieren. Vielleicht lehrt jemand etwas und sagst, na, das sehe ich aber anders. Du kannst ihre Position als Lehrkraft respektieren, ohne immer der gleichen Meinung zu sein. Und Paulus geht hier sogar noch einen Schritt weiter, denn er sagte, wer sich der Regierung widersetzt, widersetzt sich Gottes Ordnung. Vers 2. Wer sich der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Okay. Diese Anordnung bezieht sich nicht auf jedes einzelne Gesetz, sondern dieses als Ordnung, dass Gott das eingesetzt hat, damit nicht wie im Buch Richter steht, jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Das heißt also, unsere Unterordnung gilt in erster Linie nicht den irdischen Machthabern, sondern dem Allmächtigen. Er hat dieses beauftragt. Okay. Sagen wir wieder, ein Chef sagt dir, ich möchte, dass du mit der und der Person zusammen einen Auftrag machst. Okay? Dann tust du das vielleicht nicht aus Eigeninitiative oder weil du mit der Person so gut auskommst, sondern weil die Anordnung vom Vorgesetzten kam. Okay? Und hier dieses zu sagen, okay, das ist Gottes Anordnung. Er hat dieses eingesetzt und er sagt dieses hier in diesem Zusammenhang. Aber vielleicht sagst du, naja, aber manchmal kann ich doch nicht mitmachen.
Das stimmt.
Aber dann muss ich trotzdem die Konsequenzen akzeptieren. Häufig wird dabei auf Daniel verwiesen und dann schauen wir uns das einmal an. Wenn du deine Bibel dabei hast, in Daniel Kapitel 1, da ist Daniel als junger Mann nach Babylon gebracht worden. Und dort heißt es ab Vers 8, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Also wusste, was ihm dort vorgesetzt wird, das stimmt nicht mit dem überein, was Gott geboten hatte. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirkt? Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Mischael und Asaja bestellt hatte, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Und dann verfahre mit deinem Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Er hatte eine Anordnung, er sagte, das ist gegen mein Gewissen. Das kann ich nicht tun. Aber er tut es auf eine Art und Weise mit Respekt und sagt, okay, können wir dieses versuchen und dann, je nachdem, was du siehst als Ergebnis, danach werde ich das akzeptieren. Und diese Autorität zu akzeptieren, Jesus hat das selber illustriert. Er wurde von den gefangen genommen, als Judas ihn verraten hat und er wird dort gefangen genommen. Und das war zu Unrecht. Er hatte nichts Falsches getan und er wusste, dass es nicht gerecht wird und er wusste, dass die anstehende Verhandlung nicht gerecht wird. Und Petrus sagte, das können wir nicht zulassen. Ich werde dich verteidigen und zieht das Schwert. Was hat Jesus geantwortet? Leg das Schwert beiseite. Jeder, der mit dem Schwert kämpft, wird durch das Schwert sterben. Er sagte, ich lasse dieses zu. Ich weiß, dass es nicht recht ist. Ich weiß auch, dass die mich zu Unrecht verurteilen werden. Aber ich vertraue nicht so sehr in die Regierung, sondern vielmehr in den Herrn, der über allem ist. Also heißt es nicht, wir tolerieren Unrecht, aber wir überlassen Gott das Urteil. So stand es auch im vorigen Kapitel in Römer 12. Wir hatten das schon durchgemacht in Vers 19. Da hieß es in Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und das gleiche Prinzip gilt eben auch gegenüber Regierung. Gott hat die Regierung eingesetzt und er sagte, als gehorsam Gott gegenüber sollen wir die Anweisung, die von ihnen kommen, befolgen. Damit hört er aber nicht auf, sondern er fährt fort in den Versen 3 bis 5, dass Gott Regierung gebraucht. Nun, diese Verse werden häufig gebraucht, um die vorigen Anweisungen zu relativieren, denn es steht da, wie wir auch in 1. Petrus 2 gelesen hatten, dass sie nicht ein Schrecken sind für gute Werke, sondern für das Böse. Und tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Ja. Es wird dann argumentiert, dass die Regierung ja auch böse Absichten verfolgen kann und wir uns dann mitschuldig machen, wenn wir mitmachen. Das kann geschehen und ist in der Vergangenheit auch passiert, aber allgemein gilt, wie es hier auch aufgefordert ist, tue das Gute und vermeide so die Probleme. Okay. Wichtig in diesem Ganzen ist auch Folgendes. Ich habe es hier notiert. Die Anweisung ging an Gläubige, nicht an Regenten. Was ich am Anfang schon erwähnt hatte, Römerbrief ist nicht an die Regierung geschrieben. Und Gott kümmert sich um die, die das bekommen haben. Okay? Sie haben ihre Verantwortung, aber wie ich schon gesagt hatte, es entbindet mich nicht von meiner Verantwortung, wenn andere nicht tun, was ihre Verantwortung ist. Und hier geht es also um Gottes Absicht und unsere Verantwortung. Okay? Und er beschreibt hier dann und sagt in Vers 4, denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Ich sehe das aber nicht unbedingt als Gottes Dienerin, jedenfalls versteht sie sich vielleicht auch selber nicht so. Okay? Nun lass uns bedenken, zu welcher Zeit das geschrieben war. Das war unter den römischen Kaisern und wir haben dort etwas, was vorher vorgefallen war, unter der gleichen Regierung, wie jetzt dieser Römerbrief geschrieben ist, und zwar in Apostelgeschichte 12. Und ich habe das selber heute Morgen in meiner Andachtzeit gelesen, ich lese es jetzt einmal vor. Apostelgeschichte 12, Verse 1 und 2. Dort heißt es, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Das war die Regierung, von der er redete. Das war, was die schon gemacht haben. Das heißt, er sagte, sie ist Gottes Dienerin, obwohl die überhaupt nicht nach Gottes Prinzipien gehandelt hat oder christlich gesinnt war. Wie hat Paulus es selber gehandhabt, wenn du mit aufgeschlagen hattest, Apostelgeschichte? In Apostelgeschichte 25 ist später Paulus selber, der Autor des Römerbriefes, wird er verhaftet, wieder zu Unrecht, und er sagt dann, Apostelgeschichte 25, Verse 10 und 11, Paulus sprach, ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, wo ich gerichtet werden muss. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie du selber wohl weißt. Wenn ich Unrecht getan habe und etwas Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber nichts an dem ist, wessen diese mich anklagen, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Ich weiß, dass diese nicht nach Gott fragen, aber ich bin trotzdem unter ihrer Rechtsprechung und ich akzeptiere das. Wenn ich mich schuldig gemacht habe, dann bin ich bereit, die Konsequenzen zu tragen. Okay. Und das heißt, wir sehen, wie diese durch die ganze Schrift hindurch, wir haben es in Daniel gesehen, wir sehen es bei Jesus, wir sehen es bei den in der Apostelgeschichte, dass sie diese Autoritäten, selbst wenn diese nicht so entschieden haben, wie es ihnen gefällig wäre oder wie sie auch denken würden, wie wir denken würden, dass es Gottes Wille entspricht, dass sie sich untergeordnet haben. Regierungen sind nicht unfehlbar, aber wir müssen aufpassen, wir auch nicht. Ja, und gerade bei Entscheidungen, die jetzt nicht direkt mit der Schrift zu tun haben. Ja, irgendwelche Gesetzgebungen jetzt mit den Heizungssachen oder so weiter. Sagt nirgendwo in der Schrift, du darfst nicht deine Meinung dazu haben. Aber da haben wir auch nicht eine besondere Anweisung Gottes zu sagen, so ist dieses zu handhaben. Und wir dürfen das, wie wir eben auch bei Daniel gesehen haben, wir dürfen das respektvoll äußern, wenn ich anderer Ansicht bin. Aber wenn die Entscheidung nun einmal steht, muss ich mich innerhalb der Gesetzgebung verhalten. Und es sagt hier eben weiter, das ist Vers 5, es ist notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Wieso das Gewissen? Weil Gott die Anweisung gegeben hat und unser Gewissen soll an Gottes Wort gebunden sein. Okay. Wichtiger als meine Einschränkung ist die Ausbreitung des Evangeliums. Und manchmal, wir sehen etwas und wir sehen etwas und sagen, das wäre nicht gut für mich, vielleicht auch für, wie ich denke, der Glauben gelebt werden sollte. Ich bin dagegen. Das mag sein, aber müssen sehen, Gott geht es nicht so sehr darum, dass wir das Leben möglichst zu einem möglichst vollen Ausmaß genießen können, sondern dass die frohe Botschaft ausgebreitet wird. Paulus konnte schreiben, ich bin um des Evangeliums willen in Ketten. In welcher Hinsicht? Nun, er war gefangen genommen worden, war nach Rom gebracht worden und war an, die Soldaten haben dann regelmäßig auf ihn aufgepasst, er war da an sie dran gekettet. Aber er konnte ihnen jetzt die Botschaft des Evangeliums weitergeben. Und er sagte, so ähnlich wie Josef das über seine Brüder gesagt hatte, ihr hattet Böses im Sinn, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Sehe ich Gottes Kontrolle über alle Ereignisse? Oder denke ich, Gott hat so lange die Kontrolle, solange alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn die Regierung was anderes entscheidet, wenn ich krank werde, wenn die Medizin nicht funktioniert, dann ist es plötzlich anders? Nein, Gott hat die Kontrolle. Und manchmal sehen wir nicht, was und wie er etwas erreichen möchte. Aber wenn ich dann sage, ich glaube, dass du die Kontrolle hast und ich werde das tun, was du von mir möchtest und ich werde dir für das Ergebnis vertrauen. Unsere Aufgabe ist nicht, die Regierung zu bewerten, sondern ihre Gesetze zu befolgen. Heißt nicht, dass ich mir keine Gedanken mache oder dass ich nicht mitdenke zu sagen, ich bin eher für diese Partei oder eher für die Partei oder ich bin für diese Ausrichtung oder jene Ausrichtung. Aber ich bin nicht der Richter. Das ist, was ich damit sagen möchte. Nee, Gott ist der Richter. Und wieder Beispiel von der Arbeit. Wenn jeder Angestellte sagen würde, ich entscheide, ob diese Verkaufsstrategie des Arbeitgebers vernünftig ist oder nicht. Dann kommen wir zu nichts mehr. Okay? Und dann zu sagen, okay, ich habe meine Verantwortung und ich erfülle meine Verantwortung im Vertrauen Gott gegenüber. Es gibt Ausnahmen. Und zwar dann, wenn die Gesetze Gottes missachtet werden. Und häufig haben wir dann auch in der ganzen Diskussion Apostelgeschichte 5 gehört, wo den Aposteln vorgeworfen wird, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen, im Namen Jesu, nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also ja, es gibt dieses, aber es war einmal etwas direkt, wo Gott ihm den Auftrag gegeben hatte, etwas zu tun, ja, nämlich seinen Namen zu verkünden. Das haben sie dann auch getan und sie haben die Konsequenzen auf sich genommen. Dies sagen sie, ich schlage das einmal auf, in Apostelgeschichte 5, weil in Vers 26, also direkt davor, waren sie im Tempel. Und da kam der Hauptmann, Vers 26, mit den Dienern hin und führte sie, die Apostel, herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Mit anderen Worten, Gott hat ihnen gesagt, geht in den Tempel und verkündigt. Sie tun dieses und die kommen und sagen, hey, wir haben euch deswegen schon verhaftet, ihr seid jetzt wieder hier, kommt mal mit. Aber weil wir sehen, dass ihr irgendwie Gott euch aus dem Gefängnis befreit hat und ihr jetzt wieder hier seid, Und weil die Leute euch alle zuhören, wir wollen das nicht mit Gewalt machen. Aber sie sind aus eigenen Stücken freiwillig ihnen dann gefolgt, haben trotzdem diese Autorität respektiert. Aber was ist, wenn du für das Gute verurteilt wirst? Was ist, wenn ich tatsächlich das Gute tue, wie hier gesagt wird, aber die Regierung das umdreht und das als etwas Schlechtes sieht? Wir lesen in 1. Petrus 4, Vers 19: Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seele anbefehlen, im Gutes tun. Also sagen, du siehst es. Du siehst meine Motive, du siehst, was ich getan habe, und ich weiß, du bist der ultimative Richter. Dass selbst wenn ich zu Unrecht angeklagt werde, wenn ich das getan habe, was du von mir wolltest, und du das und das aber anders aufgefasst wird, ich tue das, wovon ich überzeugt bin, dass es deinem Willen entspricht, und überlasse dir die Beurteilung. Okay? Und wenn wir dies so sagen, dann ist es immer noch manchmal, dass wir bei der Beurteilung, was ist dieses Gutes tun, manchmal zu unterschiedlichen Überzeugungen kommen. Aber zu sagen, okay, es nähert dieses zumindest an, weil meine Absicht ist, das zu tun, was Gott von mir möchte. Ja? Und dann zu sagen, okay, das will ich tun, und wie dieses aussieht, sind wir uns manchmal vielleicht nicht ganz einig. Dann müssen wir einmal überlegen, was wir als Gemeinde machen, weil da brauchen wir eine einheitliche Handhabung, aber eben auch, dass jeder dann sagt, okay, ich bin vor Gott verantwortlich für das, was ich mache, und ich werde das Gute tun, was ich als das Gute sehe in dieser Beziehung. Was ich bei dem auch sagen möchte, ist, ich hatte erwähnt, dass Paulus gesagt hat, ich bin um des Evangeliums willen dann in Ketten im Gefängnis. Dass wir gerade bei diesen Sachen uns überlegen, sagen, was sage ich aus? Und wie wichtig ist das? Okay? Was ich damit meine ist, wir haben die Tendenz, dass wir zu allem eine Meinung haben. Schau dich auf dem Kirchentag um. Es gibt, glaube ich, über alle möglichen Themen irgendetwas und auch völlig unterschiedliche Ansichten. Und unser Ziel ist nicht, so eine Sicht zu bestimmen, zu sagen, so musst du über Klimaschutz denken, so musst du über Politik denken, so musst du über Wirtschaft denken, so musst du über dieses oder jenes denken. Aber die Bibel sagt doch, wir sollen eines Sinnes sein. Das stimmt. Worin ist diese eine Gesinnung? Ist es so, dass wir in allem die gleiche Vorliebe haben müssen? Müssen wir alle das gleiche Essen bevorzugen? Dann sagst du, ja, okay, das ist übertrieben. Okay? Ja, wo ist dann die Grenze? Was dieses hier geprägt hat, war immer, dass es mehr darum geht, dass das Evangelium weitergegeben wird, als meine Rechte. Okay. Und wenn ich dieses habe, dann kann ich mir eines Sinnes sein. Wenn das unsere Ausrichtung ist, zu sagen, okay, mir geht es nicht so sehr darum, wie muss ich in Zukunft heizen, was muss ich tragen, was ist dies oder jenes, sondern, Herr, wie kann ich dich bezeugen? Vladimir, du hattest angefangen in deiner Einleitung mit dem Fußballspiel von gestern Abend. Wir können diese Es ist nicht verkehrt, Fußball zu mögen, vielleicht auch zu spielen und auch eine Lieblingsmannschaft zu haben. Wir werden uns vermutlich auch in dieser Gemeinde nicht darüber einigen, welches deine Lieblingsmannschaft ist. Wir dürfen unterschiedliche Ansichten haben. Das ist nicht, was uns eint. Aber wenn das unser Thema ist, dann passiert zu uns genau das Gleiche, was im Kirchentag passiert. Es ist nur noch eine Ansammlung von verschiedenen Meinungen. Was uns verbindet, ist der Glaube an Jesus Christus. Und deswegen, dass diese Aussage bei uns im Mittelpunkt ist, zu sagen, hier ist, was Gott möchte. Und dieses ist seine Anweisung. Warum gab Paulus diese Anweisung? Warum hat er dieses über Regierung gemacht? Und manchmal wird dieses Thema gerade so hochgekocht. Aber wenn du siehst, es gibt drei Abschnitte, zu einem erwähne ich gleich noch, wo darauf Bezug genommen wird. Das ist relativ wenig. Das sind 15 Verse. Okay. Warum gibt er diese Anweisung gerade bei einer solchen Regierung? Und warum gibt er darüber nicht mehr Anweisungen? Weil er wollte, dass unser Verhalten als Kinder Gottes nicht ein Hindernis ist für das Evangelium. Und wir kommen dazu jetzt auch im nächsten Abschnitt und teilweise habe ich das schon vorher weggegriffen. Gott hat dir eine Verantwortung gegeben. Nochmal Verse 6 und 7. Deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt eure Aufforderung, gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Okay. Nochmal, wir sollen das Gute tun, egal ob die Regierung ihre Aufgabe tut. Titus 3, wieder von Paulus geschrieben, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Ich glaube, Vers 1 und Vers 2 gehört zusammen. Hey. Gehorsam zu sein, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein. Das heißt, das äußert sich nicht nur, dass ich tatsächlich tue, was die Anweisungen sind, sondern auch, wie ich mich äußere. Was ist unsere Einstellung und was ist mein Ton? Okay. Sehe ich andere sagen, okay, es ist immer leicht, positiv über Leute zu reden, mit denen ich in hundertprozentiger Übereinstimmung bin. Ja? Jemanden zu loben, zu sagen, der hat das richtig gut gemacht. Warum war das richtig gut? Weil er das gleich gesagt hat, was ich gedacht habe. Ja? Aber was ist, wenn diese Übereinstimmung nicht da ist, wenn ich etwas kritisch sehe? Rede ich trotzdem, lästere ich nicht? Bin ich nicht streitsüchtig? Bin ich milde und sanftmütig? Das soll uns als Kinder Gottes charakterisieren. So soll sich dieses äußern. Nicht, weil ich mit allem einer Meinung bin, aber weil ich weiß, wie viel der Herr mir vergeben hat, weil ich weiß, dass ich nicht immer alles richtig entscheide, und weil ich weiß, dass ich von Gottes Gnade abhängig bin. Und, das war der Punkt, worauf ich eben hinaus wollte, weil ich nicht will, dass meine Meinung anderen die Ohren verschließt gegenüber der Wahrheit. Okay? Ich nehme ein Beispiel aus Amerika, da bin ich ein bisschen sicherer. Aber weil ich das in amerikanischen Gemeinden miterlebt habe und als eine große Gefahr sehe. Amerikanischen Gemeinden sind häufig sehr politisiert. Dort gibt es nur zwei Parteien und es ist häufig sehr leicht erkenntlich, welche Partei sie unterstützen. Hier ist genau das Problem damit. Leute, die eine andere Partei wählen, fühlen sich in der Gemeinde nicht willkommen, weil so viel Politik weitergegeben wird. Und das soll bei uns nicht passieren. Wir sind nicht eine politische Partei. Wir sind nicht für oder gegen irgendein Parteiprogramm. Wir sind dafür da, Christus zu verkündigen. Er ist der Heiland, keine Partei. Und Leute sollen nicht dadurch abgeschreckt werden, zu sagen, oh, die sind gegen was auch immer. Die sind gegen mich. Wir sind nicht gegen eine Person. Wir sind für Christus. Und wir, unsere Botschaft muss diese sein. Und ich glaube, genau deswegen ist diese Anweisung dort. Und das ist, glaube ich, für mich der Punkt, was ich möchte, dass wir mitnehmen. Dass wir uns nicht in Diskussion verlieren über irgendwelche Gesetzgebung. Ja, wir müssen überlegen, wie reagiere ich auf dieses oder jenes. Aber sagen, was ich mehr als alles möchte, ist, dass Menschen in diesem Land, seien sie Regierende, seien sie es Regierte, dass sie Hoffnung bekommen, und zwar in Christus. Hoffnung nicht darin, dass wir irgendwelche Klimaschutzziele einhalten oder dass die Wirtschaft eine gewisse Entwicklung nimmt, sondern dass unsere Hoffnung in Jesus Christus ist. Und diese Hoffnung wollen wir weitergeben in unseren Taten, in unseren Worten. Und wir hatten hier gelesen, eins der Aspekte war, wir geben ihnen auch die, deshalb entrichtet ihr Steuern, wie es hier war. Und Jesus wurde schon darüber gefragt, ob es in Ordnung sei, Steuern zu bezahlen. Und seine Reaktion war, gib mir mal eine Münze her. Und da war das Abbild des Königs drauf. Und er sagt, na gut, dann gib dem König, was des Königs ist, und Gott, was Gottes ist. Also sagt, trage deinen Beitrag bei. Und an anderer Stelle kam Petrus und sagte, ja, die haben da wieder gefragt, wir müssen da noch eine Gebühr bezahlen. Und Jesus hat gesagt, na, eigentlich, die Kinder, da gibt es immer Ausnahmen zu, und wir sind Kinder Gottes, eigentlich müssten wir das nicht. Aber, weiß jemand, was seine Anweisung an Petrus war, was sie machen sollten? Ja, genau, sie haben, er sollte angeln, da wäre eine Münze drin, er soll die Münze geben. Warum? Damit wir ihnen nicht zum Ärgernis sein. Sie sollen nicht denken, wir sind diese Rebellen wegen ein bisschen Steuern. Sondern sie sollen hören, das ist nicht, wo wir uns unterscheiden. Das ist nicht unser Schwerpunkt, das ist nicht unsere Botschaft. Unsere Botschaft ist, dass Christus gekommen ist, Sünder zu retten. Nicht Regierung umzustoßen. Wir sollen uns so verhalten, dass wir durch unser Verhalten Vorwürfe entkräften. Wir haben das gelesen, 1. Petrus 2, ich habe es hier nochmal in der Leinwand. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Durch gutes Tun, wir sollen Kritik zum Schweigen bringen, Vorwürfe zum Schweigen bringen und dieses nicht als Deckmantel, um dann zu tun, was du selber möchtest, sondern als Knechte Gottes, die sagen, ich tue, was du für mir möchtest. Oder so rum formuliert, wir können Entscheidungen kritisieren, aber nicht eigenmächtig agieren. So haben es auch die Propheten im Alten Testament gehandhabt. Die Propheten haben die Könige teilweise sehr streng zurechtgewiesen, aber sie haben die Könige nicht angegriffen. Erinnerst du dich an David, als er floh vor König Saul? Saul versucht ihn umzubringen. Und er hat mehrfach Gelegenheit, ihn zu töten. Und er sagte, wie kann ich dieses tun? Er ist der Gesalbte des Herrn. Ich werde ihn nicht umbringen. Ich werde nicht Hand an ihn legen. Aber der tut doch Unrecht. Ja, aber das ist zwischen ihm und dem Herrn. Das ist nicht meine Sache. Ich tue, was vor Gott recht ist. Und ich vertraue ihm. Ja. Und wir dürfen verstehen, auch die mächtigsten Regierungen sind nur Diener Gottes und Gott hat die Kontrolle über sie. In Daniel wird beschrieben, er sagt, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Und es gibt noch ein paar andere Stellen, Daniel. Und beschreibt er immer wieder und sagte, Gott setzt ein, Gott setzt ab, er hat die Kontrolle und ich kann ihm vertrauen, dass auch wenn es eine Zeit lang nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, Gott hat die Kontrolle und diese Perspektive sollen wir immer wieder auch vor Augen halten, sagen, lass mich das ein bisschen anders ausdrücken. Ich kann nicht sagen, ich vertraue, Gott hat alles unter Kontrolle. Aber nicht die Regierung, deswegen muss ich was dagegen tun. Und zu sagen, nee, ich bin überzeugt, Gott hat die Kontrolle. Und er lässt vielleicht auch eine schlechte Regierung für eine Zeit lang zu, er lässt Diktaturen für eine Weile zu, aber er wird sein Ziel erreichen und ich vertraue ihm. Und so sollen auch wir dem Herrn vertrauen, den Regierungen folgen, soweit ihre Gesetze nicht den Geboten Gottes widersprechen. Was ist deine Einstellung? Siehst du sie, wie unser Text das hier beschrieben hat, Regierung als Knechte Gottes? Sie sind unter seiner Autorität und sie können nur was bestimmen zu dem Ausmaß, wie Gott das zugelassen hat. Was wäre dann unsere Verantwortung? Was sollen wir tun? Ende mit 1. Timotheus 2, 1 und 2. Wir erwähnen das hier häufiger, wo es heißt, ich ermahne euch nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Wenn du etwas tun möchtest, dann ist das dies. Bete. Bete für sie. Bete, dass Gott in ihren Herzen wirkt und bete, dass wir weiterhin die Freiheit haben, ein stilles und ruhiges Leben führen zu können. Und vertraue, dass Gott die Gebete erhört. Vertraue, dass Gott führt. Und vertraue darauf, dass selbst wenn es nicht so ausgeht, wie du es dir vorgestellt hast, dass A, Gott immer noch die Kontrolle hat und B, dass es ihm wichtiger ist, dass was mit diesen Menschen passiert, als was mit Gesetzen passiert. Dass wir uns nicht verlieren in Diskussionen über alle möglichen Themen. Und dass es klar und deutlich ist, wie es auch in der Schrift immer wieder ist. Unsere Aussage ist, Christus ist Herr. Das war Majestätsbeleidigung zur Zeit des Neuen Testamentes. Weil die Kaiser haben sich als Götter gesehen. Aber das ist dieses Zeugnis. Und unser Zeugnis ist ja gerade, wir glauben an einen Gott, an einen allmächtigen Gott, an einen allwissenden Gott, an einen Gott, der einen Plan hat, der sein Ziel erreicht. Und einen Gott, der nicht möchte, dass irgendwer verloren geht. Und dass alle Menschen errettet werden. Und dass wir das zeigen und sagen. Und wir zeigen und sagen das, indem wir sagen, wir beten zu Gott, dass er leitet, dass er in Herzen wirkt. Und wir glauben, dass Veränderung nicht durch eine Änderung der Politik stattfindet, sondern durch eine Veränderung der Herzen. Wirkliche Veränderung. Man kann bessere und schlechtere Regeln haben. Habe ich kein Problem mit. Aber die Bibel sagt uns, Das Problem sind nicht Regeln oder Gesetze, das Problem ist unser Herz. Das Herz ist sündhaft von Natur aus. Und das kann keine Regel ändern. Die Juden im Alten Testament haben das versucht. Sie hatten all die Regeln. Und sie haben ziemlich moralisch gelebt. Besonders wenn du es mit unserer Gesellschaft heutzutage vergleichst. Aber sie waren dadurch nicht errettet. Diejenigen, die Jesus am härtesten kritisiert, waren vermutlich die moralischen Menschen, die je gelebt haben. Die Pharisäer. Aber sie haben versucht, auf eigene Gerechtigkeit zu bauen. Und wenn wir sagen, hier sind die Regeln und so müsste man leben, dann stehen wir in Gefahr, dass wir es messen mehr an Äußerlichem als an einem veränderten Herzen. Und Jesus ist gekommen, um zu sagen, die Zöllner und Sünder, die werden eher ins Reich Gottes eingehen. Nicht, weil sie besser sind. Moralisch waren sie viel verwerflicher. Aber weil sie ihre Not erkannt haben und erkannt haben, der Ausweg ist nicht eine größere Moral, sondern Vergebung in Jesus Christus. Das ist, was wir verkündigen wollen. Sagen, okay, jammern. Wir werden uns auch nach dieser Predigt nicht über alle politischen Themen einigen können. Aber können wir uns darauf einigen zu sagen, wir gehen von hier nicht, um uns mit irgendwelchen Leuten über irgendwelche Gesetze zu streiten, sondern wir gehen daraus, um zu verkündigen, niemand wird durchs Gesetz gerecht, sondern alle allein aus Gnade. Und jeder Politiker oder Nicht-Politiker, politisch oder unpolitisch, braucht Jesus Christus. Ihn verkündigen wir. Und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, damit Menschen diese Hoffnung haben. Und wir werden uns mit allen anderen Sachen zurückhalten. Ich habe nicht gesagt schweigen, aber zurückhalten, damit nicht in den Gedanken eine Vermischung entsteht, zu sagen, naja, du sagst Rettung in Christus, aber du musst auch dieses und jenes und so wählen und das machen und das ablehnen. Wir sagen immer, auch anderen Religionen gegenüber, nein, es ist Gnade allein, nicht Gnade plus Werke. Errettung kommt allein durch Glauben an Christus. Und unsere Botschaft soll sein, allein Christus. Ja, das hat Auswirkungen, aber die sind zweitrangig. Und lass uns einmal sehen, sagen, wenn du diesen Christus noch nicht kennst und wenn du gekommen bist, um zu sehen und zu hören, was denken sie über dieses oder jenes? Kennst du Christus, hast du seine Vergebung. Und wenn du Christus kennst und ihn bezeugst, lass uns ihn bezeugen und das nicht so sehr vermischen mit anderen Meinungen. Ich glaube, dafür war diese Anweisung hier. Nicht, weil wir nicht kritisieren dürfen oder weil Regierungen alles richtig machen, sondern weil wir sagen, wir wollen mit unserem Verhalten und mit unseren Worten kein Stolperstein sein, dass andere nicht hören, was die eigentliche Botschaft ist, was die eigentliche Hoffnung ist, nämlich Christus. Wir verkündigen ihn und wir beten, dass Gott in Herzen wirkt und wir vertrauen ihm für das Ergebnis. Lass uns das tun. Himmlischer Vater, Herr, du weißt, dass gerade auch dieses Thema auch in den letzten Jahren sehr umstritten war. Aber du hast uns diese Anweisung nicht gegeben, damit wir uns darüber streiten. Du hast uns diese Anweisung gegeben, damit wir uns gerade nicht darüber streiten. Sondern damit wir uns auf das konzentrieren, was wirklich wesentlich ist. Herr, ich bete, dass wir auch als Gemeinde uns nicht in Nebensächlichkeiten verlieren, sondern auf Christus konzentrieren. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere Botschaft und wir vertrauen dir, dass du die jetzige Regierung und die vergangenen Regierungen und die kommenden Regierungen sowohl in Deutschland als auch weltweit in deiner Hand hast und dass eines Tages Christus wiederkommt, er regieren wird und er ein Friedensreich aufrichten wird, das halten wir für 1000 Jahre. Herr, du bist unsere Hoffnung. Und wir wollen beten, dass noch viele zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommen. Herr, ich bete, lass das in unseren Herzen aufgehen, dass wir erfüllt sind von dir und dass all unsere Gedanken über Politik, über Wirtschaft, über soziale Entwicklung, über alles, über unsere Hobbys, dass sie geprägt sind von Christus. Nicht, ich denke all dieses über all diese Bereiche und dann irgendwie noch ein bisschen Christus dazu. Nein, du herrschst über alles und deine Wahrheit soll unsere Gedanken in jedem Bereich beherrschen. Herr, wirke du, beginn in mir, beginn in uns und wirke du auch in den Herzen anderer, dass sie erkennen, dass sie dich brauchen und dass, wenn wir Weisheit mangeln, wir dürfen dich bitten und du wirst es nicht vorenthalten. Du weißt alles. Du weißt auch, wohin alles führt. Und wir wissen, dass ultimativ, wenn wir deine Kinder sind, alles führt uns zu dir. Und du hast uns von der Verdammnis errettet und du möchtest, dass andere auch noch errettet werden. Und so bitten wir, greife du ein, gebrauche du, was auch immer du vorgesehen hast, damit Menschen umkehren von der Finsternis zum Licht und dass du die Ehre bekommst. In Jesu Namen. Amen.